Ja, guten Morgen miteinander. Ja, das ist so eine Sache mit der Auferstehung Jesu. Es kann sein, dass wir das einfach so wahrnehmen und sagen, na ja, irgendwo geschichtlich war das irgendwann mal. Und so sind eben dann die Kirchen und alles Mögliche entstanden. Aber das wird dein Leben nicht verändern. Sondern, ich behaupte mal, wer Jesus nicht begegnet ist als dem Auferstandenen, der hat ihn wirklich noch nie richtig erlebt und sein Leben wurde nicht verändert. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen, dass jeder einzelne Mensch Jesus Christus begegnen sollte und ihn treffen sollte. Es reicht nicht nur, wenn wir irgendwie eine Predigt anhören oder sagen, na ja, so wird es wohl gelaufen sein, sondern es braucht diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und wenn wir dem Auferstandenen nicht begegnen, verändert sich unser Leben nicht und die Auferstehungskraft Jesu ist nicht in uns. Und Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du kommst mit dieser Auferstehungskraft hier ganz stark in den Raum herein. Herr, du warst schon da, du bist schon da durch deinen Heiligen Geist, auch während wir dich angebetet haben und den Vater gelobt haben. Aber Herr, ich wünsche mir, dass dieses Wort jeden Einzelnen ins Herz trifft und dass jeder Einzelne ganz eine neue Begegnung hat mit dir, Jesus Christus. Denn du lebst nicht nur in unseren Gedanken oder du lebst nicht nur in der Tradition, in der Geschichte oder in einem Buch, in der Bibel, sondern du lebst wirklich. Und du sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen und du sagst, du kommst wieder. Aber du willst jetzt schon kommen und jedem Einzelnen begegnen wie damals am Auferstehungstag. Und so danken wir dir, dass es heute geschieht. Und mach du dein Wort lebendig durch deinen Geist, Jesus, jetzt, dass es unser Herzen trifft und wir wissen, wir sind gemeint. Danke, dass du selbst redest und die Gedanken gibst. Amen. Ich habe also in der Vorbereitung sämtliche Auferstehungsgeschichten gelesen in den Evangelien. Und manchmal ist es so, dass sie widersprüchlich erscheinen. Wenn man aber dann das Ganze sieht und vielleicht auch eine Erklärung dann liest, dann merkt man schon, was damals geschehen ist. Und die Frage ist, ob ihr mitmacht, ob ihr sagt, heute Morgen will ich Jesus begegnen. Das ist die Frage. Ich kann euch nicht dorthin schleifen. Aber wenn du sagst, ja, wenn dieser Jesus wirklich auferstanden ist, dann will ich ihm auch begegnen, dann wirst du ihm begegnen. Heute, vielleicht morgen, ich weiß nicht, wann Gottes Stunde da ist. Aber es ist wichtig. Man kann auch schöne Ostergefühle haben. Ne? Ostern, schön. Wobei ihr wisst ja, Ostern, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht, dieser Ausdruck, weil das ja diese Göttin, Fruchtbarkeitsgöttin Ostera gewidmet ist, der germanischen Göttin. Und da halte ich also gar nichts davon. Sondern wir müssen das eher Auferstehungsfest nennen. Na, das wäre wichtig, wichtiger wie Ostern. Wir können sagen, na ja, wenn wir für Jesus arbeiten, wenn wir Gutes tun, dann begegnen wir ihm vielleicht. Oder man kann sagen, na ja, Gottesdienst, da kann ich entspannen, da kann ich mich hängen lassen. Den Gottesdienst genießen, habe ich auch nichts dagegen. Genießt diesen Gottesdienst. Aber Jesus sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Also nichts Oberflächliches, sondern es muss schon ans Herz gehen. Wir können mit den Worten viel machen, bringt nichts, sondern Gott schaut das Herz an. Und entsprechend unserer Herzenseinstellung werden wir dann auch eine Begegnung mit Jesus haben. Und ich möchte euch sagen, was ich gerne möchte, Ich möchte jeden Tag eine intime Beziehung mit Jesus Christus leben und aufbauen. Und er möchte es auch mit dir, nicht nur mit mir. Dazu ist er gestorben und wieder auferstanden. Dazu ist Jesus ans Kreuz gegangen für unsere Sünden, dass er eine intime Beziehung mit dir und mir aufbaut. Und so war es auch an Ostern. Und ihr werdet es nicht glauben, wer waren die Ersten, die diese intime Beziehung zu Jesus aufgebaut haben? Wie immer. Wer ist immer vorne dran? Die Frauen. Die Frauen sind vorne dran. Und ich möchte euch sagen, ohne Jesus ging es den Frauen weltweit mordsmäßig, sagen wir Schwaben, schlecht. Denn Jesus ist der Einzige, der die Frau mit dem Mann gleichgestellt hat. Da ist kein Unterschied. Wisst ihr das? Schaut mal in die anderen Religionen, wie da die Frauen unterdrückt werden. Und deswegen ist Jesus auch der Liebling der Frauen. Da brauchen Sie gar keine Maria dazu. Sondern Jesus hat die Frauen so geehrt wie niemand auf dieser Welt. Das behaupte ich und dafür stehe ich auch. Und das haben die Frauen schon damals gewusst. Und deswegen sind eben am ersten Tag, nachdem der Schabbat, das Passa, vorbei war, übrigens, das läuft jetzt parallel gerade zu uns, früh am Morgen, am ersten Tag, so heißt es auch Lukas 21, sehr früh am Morgen haben die Frauen sich auf den Weg gemacht und sie wollten Jesus einbalsamieren. Einfach deswegen, weil es musste vor dem Schabbat sehr schnell gehen, am sogenannten Karfreitag. Da hatten sie nicht so viel Zeit und das war damals nötig. Und ich lese jetzt aus Markus 16 mal 1 bis 8 und wir nehmen uns heute zwei Evangelien vor, Markus und dann praktisch Johannes 20. Da heißt es, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Also, das haben wir alle geschlafen wahrscheinlich. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Das war so ein großer Rollstein, ne? Den konnte man rollen. Wenn er nach Israel kommt, könnt ihr das anschauen. Da gibt's diese Rollsteine, die da vor die Gräber, Felsengräber geschoben wurden. Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Also, das heißt, sie wurden bestürzt, die sind erschrocken. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und dann noch der Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, denn dieser Jüngling war nämlich ein Engel. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Also ihr seht, diese Frauen hatten das Bedürfnis, Jesus selbst als Leichnam so schnell wie möglich zu begegnen. Und deswegen, sie wussten, der Schabbat ist zu Ende bei Sonnenaufgang, da ist wirklich ein neuer Tag. Also, später heißt es von Maria Magdalena oder Maria von Magdala, dass sie sogar, da war es noch dunkel, da war es noch Dämmerung, damit sie ja dort ist, während, wenn der erste Sonnenstrahl kommt. Na, also, ihr könnt euch vorstellen, was da in diesen Frauen vorging. Und dann hat eben dieser Engel, möchte ich ihn mal nennen, so wird er auch bei den anderen beschrieben, der hat dann gesagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ihr braucht euch nicht zu entsetzen, denn wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, er ist nicht da. Aber die Frauen, die hatten einfach solche Sehnsucht nach Jesus, sie wollten ihm begegnen und selbst als Toten. Er fehlte ihnen einfach, er fehlte ihnen so. Und dann sagte er, komm, schaut euch die Stätte an, wo er gelegen ist. Und da war nichts mehr da, sondern er war weg. Morgens früh, wenn wir jetzt ins Johannesevangelium gehen und dort lesen den ersten Vers, Johannes 20, da ist also von Maria von Magdala die Rede. Und dort heißt es dann im Vers 20, am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein weg ist. Also die war offensichtlich, alle Zeugen sagen, die war eigentlich vor den anderen Frauen schon mal da und ist dann irgendwie dann auf die anderen gestoßen. Und sie sieht nur, der Stein ist weg. Und dann lesen wir weiter im Vers 2. Wir schauen uns das an und machen uns dann Gedanken. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist wohl der Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es lieb aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Also das kann der, weiß der Johannes noch genau, ich war schneller wie der Petrus. War ihm wichtig und Gott hat es trotzdem schreiben lassen. Ne? Er war schneller am Grab als Petrus. Er schaute hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Also er bleibt mal draußen. Da kam auch Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein. Also der war offensichtlich mutiger dann als der Johannes und sieht die Leintücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst im Grab angekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Ja, dann gingen die Jünger wieder heim. Typisch Mann, gell? Würden wir jetzt sagen, oder würden die Frauen sagen. Na ja, klar, man guckt rein und man sieht, also er ist offensichtlich nicht da. Und man sieht auch, da liegt wohl das Sterbegewand, aber interessanterweise ist dann dieses Schweißtuch, das man wohl um den Kopf gewickelt hat, liegt daneben eingewickelt oder manche sagen auch, wir würden heute sagen, sogar sauber zusammengefaltet, so würden wir das heute tun. Aber das fällt offensichtlich den Männern nicht groß auf und sie machen sich keine Gedanken. Also ich wundere mich über die Männer, über die ernsthafte Suche, die sie da angestellt haben. Naja, er ist weg, Erklärung haben wir keine, also gehen wir wieder heim. Also, so machen es viel mit Jesus. Er ist weg, keiner hat ihn noch gesehen, er soll zur Rechten Gottes sitzen, keine Chance ihm zu begegnen. Naja, gehen wir wieder heim, gehen wir wieder in den Alltag. Aber nicht so diese Frau, Maria von Magdala, die ja Jesus ganz besonders erlebt hat, und da möchte ich dann später noch drauf eingehen. Bei ihr geht's weiter. Wir lesen da im Vers 11, dass sie wohl wieder zurückgekommen ist. Es hat ihr keine Ruhe gelassen, nachdem sie den Jüngern Bescheid gesagt hat. So sagen auch die Berichte und das, was ich hier gelesen habe. Sie ist offensichtlich wieder zurückgekommen. Warum? Weil sie sagte, dort, wo Jesus zuletzt war, dort müsste ich doch irgendwo eine Information noch bekommen. Ganz logisch, war eigentlich richtig, gell? Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Also hat sie für sich, die von den anderen ist noch gar keine Rede, weil die sind wohl auch wieder weitergegangen, wenn wir die anderen Evangelien dann lesen. Als sie aber nun weinte, schaute sie in das Grab. Und komisch, ihre Tränen, Also diese Sehnsucht oder die Trauer um Jesus, die öffnet wohl den Himmel. Denn plötzlich sieht sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen oben, praktisch im Kopf an den Häuptern, wo Jesus gelegen hat, und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die zwei sprechen dann praktisch zu ihr. Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Also ihr seht, sie weint. Sie lässt ihren tränenfreien Lauf und das berührt den Himmel. Als erstes werden ihr die Augen geöffnet und sie sieht diese zwei Engel sitzen. Aber sie hat offensichtlich keine Angst, sondern redet mit ihnen. Interessant. Welch tiefe Beziehung muss sie zu Jesus gehabt haben? Wie hätten wir reagiert, wenn wir auf zwei Engel treffen würden? Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Weil normalerweise ist das wirklich eine ganz schwere Sache. Heavy, sagt man. Und diese Tränen haben nicht nur die Himmelswelt berührt, sondern wen? Jesus. Jesus sagt, ich halte es nicht mehr aus. Eigentlich wollte ich ihnen erst später begegnen, aber das geht nicht. Ich halte es nicht aus. Diese Herzensträne, diese Liebe von dieser Frau lässt Jesus zurückkommen und dort praktisch ihr begegnen. Und Jesus sieht ihre Not und er tritt dann in Erscheinung. Und übrigens ist das auch meine Erfahrung. Haben wir schon mal geweint? Vielleicht wegen uns, wegen Jesus, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Jesus in Erscheinung tritt und sie erkennt ihn noch gar nicht. Aber dann sagt sie ihren Namen. Ich weiß nicht, hat Jesus schon mal zu dir deinen Namen gesagt? Zu mir schon öfters. Und zwar in Gedanken kommt das. In Gedanken, sagt der Willi. Und dann merke ich, er will zu mir reden. Es ist wichtig, wenn man eine gute Beziehung zu Jesus hat, dann der kennt dich. Der weiß es genau. Ich sage das auch mal in Visionen, dass er mich kennt. Er kennt dich genauso, wenn du diese Liebesbeziehung hast wie die Maria. Er kennt unseren Namen. Und sie nennt ihn dann Rabuni. Das habe ich gelesen. Das heißt, er ist nicht nur Meister, sondern Rabuni ist was Festliches. Oder wie der Thomas dann, der ungläubig war, Jesus begegnet ist, da hat er auch Rabuni gesagt oder übersetzt wurde das mit Herr und mein Gott. Also da kommt das Übernatürliche dann bei Rabuni raus. Und dann heißt es dann in der Luther-Übersetzung, heißt es, rühr mich nicht an, aber im Urtext steht eigentlich noch was Genaueres, nämlich halte mich nicht fest. Nun gibt es hier verschiedene Auslegungen und die wichtigste Auslegung, der ich fast glauben möchte, geht dahin, dass Jesus, wo er gestorben ist, wo ist er hingegangen? Wisst ihr, wo er da hingegangen ist? Dort, wo wir eigentlich, hoffentlich nicht hinkommen. Also, in das Totenreich. in den Scheol. Und in Deutsch heißt es auch Hölle. Nichts anderes. Scheol, Totenreich, Deutsch zu Deutsch Hölle. Also nicht der Feuersee, sondern die Hölle. Wo die Verstorbenen sind, die eigentlich nicht an Gott geglaubt haben. Denn dort werden sie von den Dämonen und vom Teufel werden sich geplagt. Also das ist schon so, leider. Aber das ist so. Und der Petrus sagt einmal, er ist sogar dorthin gegangen und sie hat sich in Freiheit dort bewegt. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Er hat sogar denen damals, die umgekommen sind bei der Sintflut, offensichtlich das Evangelium gepredigt. Das passt in vielen unserer Theologie nicht hinein, in ihren Kopf. Aber wenn es in der Bibel so steht, glaube ich das. Denn die Leute haben damals, weil sie gesündigt haben, haben sie ihr Leben verloren und haben eine zweite Chance bekommen, obwohl man sonst nicht so viel davon weiß. Aber auf jeden Fall, Jesus ging da rein und der Teufel, die Dämonen konnten ihm nichts anhaben. Er könnte auch heute und kann auch heute noch in den Scheol, noch in die Hölle und niemand kann ihn aufhalten. Die Pforten der Hölle hat er gefangen geführt. Er hat sie aufgerissen. Und dort war er. Er war also nicht im Himmel. Das müssen wir wissen. Er war nicht im Himmel. Aber wir wissen doch, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und vom Alten Testament wissen wir, Tiere wurden geschlachtet, weil wer sündigt, wer von Gott getrennt ist, muss sterben. Und damit die Menschen leben konnten, hat Gott damals das alttestamentliche Opfer eingeführt. So sind an der Stelle von Menschen praktisch Tiere gestorben. Aber das war nur vorläufig. Nun heißt es aber im Hebräerbrief, dass Jesus ein für alle Mal gestorben ist, sein Blut für uns alle Menschen vergossen hat. Was war also noch nötig? Er wird auch der hohe Priester genannt. Aber er ist nicht mit dem Blut von Tieren bei Gott angekommen, sondern mit seinem eigenen Blut. Und viele Ausleger, und ich schließe mich da an, gehen davon aus, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt diesen Versöhnungsdienst im Himmel, das heißt nämlich, ich muss in den Himmel gehen, also ich muss dort an die göttliche Stiftshütte gehen, in der unsichtbaren Welt, die gibt's übrigens. Dort muss ich durchgehen und muss mit meinem Blut Gott mit der ganzen Menschheit versöhnen, versteht ihr? Nicht nur fürs Volk Israel. Und viele gehen da aus, dass das noch nicht geschehen ist, aber Jesus er war gerade wohl im Begriff, das zu tun. Und wegen dieser Frau, die ihn so liebte, hat er sich aufhalten lassen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ist das nicht großartig? Und wie stark war die Liebe von dieser Maria Magdalena oder von Magdala, wie sie auch genannt wird? Wie groß? Jesus hat sich aber hat gesagt, halt, hey, ich bin noch mittendrin in diesem Prozess, die Erde zu versöhnen. Ihr wisst doch, dass am Karfreitag, als Jesus starb, dieser Vorhang im Tempel zerriss. Das heißt, der Zugang zum Allerheiligsten war da unten schon frei. Aber er musste auch dort oben sein. Und nach Petrus war eben im Tode belassen und erst nach der Auferstehung konnte er dann mit seinem Geistkörper, den er hatte, den wir hoffentlich auch bekommen dann, konnte er diesen Versöhnungsdienst tun. Und deswegen heißt es, nicht nur rühr mich nicht an, das war wahrscheinlich auch gefährlich in dieser, kann ich mir vorstellen, gerade hat Jesus diesen Auferstehungsleib bekommen, ihr müsst euch mal vorstellen. Da floss kein Blut mehr, nichts mehr. Und da kam der Geist Gottes auf ihn und hat diesen Leichnam nicht nur wieder lebendig gemacht, sondern verwandelt in den Geistkörper, der in dieser Stelle steht, der kommt ja nachher, ne? 1. Korinther 15, was du heute Morgen gelesen hast, da beschreibt der Paulus dann, dass es irdische Körper gibt und dass es himmlische Körper gibt. Und Jesus hat diesen himmlischen Geistkörper dann gehabt. Der hat sich verwandelt in diesen Geistkörper und er konnte ja auch durch die Wände durch, ne? Sich materialisieren von allen. Das kann er. Und dann ist er offensichtlich dort hinaufgegangen und hat das gemacht. Also davon gehen viele aus. Andere Ausleger sagen, ja, hey, Jesus muss weiter vorangehen, du kannst mich nicht festhalten, du musst lernen, mich auch loszulassen. Bei Himmelfahrt war es auch so. Du musst lernen, mich loszulassen, dass ich den Willen Gottes tue, bei aller Liebe. Aber dieser Versöhnungsdienst war wichtig. Deswegen wollte ich den einflechten, weil den sollten wir als Christen, als Gläubige wissen. Jesus hat mit seinem Blut dort uns versöhnt als Hohepriester. Es steht auch im Hebräerbrief drin, dass er durchgegangen ist durch die himmlische Stiftshütte und es versöhnt hat. Und dann sagt er, aber jetzt geh schnell hin zu meinen Brüdern. Zu meinen Brüdern und sag ihm, dass ich auferstanden bin. Und als er dort ankam, waren sicher alle begeistert. Na, Jesus verschwand wieder, sie ging zu den Jüngern und da lesen wir dann Markus 16, Vers 9 weiter, wie die Jünger reagiert haben. Als aber Jesus früh, also auferstanden war am ersten Tag der Woche und man nimmt an, dass das später, dass das Ende vom Markus Evangelium irgendwo etwas verloren gegangen ist. Da gibt es also drei oder viererlei Enden des Markus Evangeliums in verschiedenen Längen und Kürzen. Aber trotzdem, ich denke, das wurde uns überliefert, weil es gut ist. Gut. Und stimmt so. Deswegen wird das nochmal wiederholt, dass Maria von Magdala zuerst Jesus gesehen hat. Also, das ist eine Tatsache wohl, ne? Seht ihr? Wird also auch hier bewiesen. Und dann kommt sozusagen in Klammer, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Die Frau war tief im Okkultismus drin, von Dämonen besetzt. Und die hat Jesus am meisten geliebt. Ihr Lieben, wollen wir, dass die Gemeinde wächst? Dann wird Jesus uns solche Männer und Frauen, die von Dämonen besetzt sind, in die Gemeinde schicken. Und dann werden sie befreit werden. Und ich sage euch, diese Frauen sind oft auch Frauen oder Männer, lieben Jesus besonders. Und dafür gehen sie den anderen oft auf die Nerven. Weil sie wissen, was sie erlebt haben vorher. Sie wissen um diese höllischen Tatsachen. Und umso mehr haben sie Jesus lieb. Und so war es bei ihr auch. Versteht ihr? Müsst ihr wissen. Deswegen kommt das. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese Frau die größte Liebe zu Jesus hatte. Weil sie wusste, was sie Jesus zu verdanken hatte. Sie wusste, dass sie gebunden war mit Ketten und von Dämonen besetzt. Das wusste sie. Sie wusste, wer sie frei gemacht hat. Und die Bibel sagt mal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das trifft auf die Maria von Magdala zu. Und deswegen wird es auch hier erwähnt. Ich finde es genial, dass es hier erwähnt wird. Und da verstehen wir auch. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese das hörten, das erlebe und sei ihr erschienen, jubelten sie vor Freude. Es steht aber leider was anderes. Da steht, und glaubten sie es nicht. Ja, ja, so ist es. Und dann lesen wir mal weiter. Danach offenbarte er sich in andere Gestalt zweier, das sind die Emmaus-Jünger, die kennt ihr ja, ne? Von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten es den anderen, also den Jüngern. Auch denen glaubten sie nicht. Ganz deutlich. Und zuletzt, Als die elf, weil einer hat ja gefehlt, zu Tische saßen, offenbart er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Also, ihr seht, das waren sie, diese Jünger. Reaktion, zweimal, sie glaubte nicht. Diese Jünger brauchten diese persönliche Offenbarung. Übrigens, die brauchen wir alle. Es reicht nicht. Wir werden nur dann richtig glauben können, wenn wir eine persönliche Begegnung, wie auch immer, mit Jesus haben. Und die fällt so unterschiedlich aus. So unterschiedlich wir sind, versteht ihr? Bei mir war das eine sehr einschneidende Sache, weil es war auch sehr problematisch, weil ich mich viele Jahre einfach geweigert hatte, Jesus nachzufolgen. Aber als er dann in mich, in meinen Körper reinkam, wusste ich genau, dass ich jetzt eine Verbindung zu ihm habe. Und dann später darf man immer wieder Erfahrungen machen. Und jetzt heißt es, sie glauben deswegen nicht, weil ihr Herz hart geworden ist. Versteht ihr? Das Herz von der Maria war nicht hart. Das war vor Liebe. Sie hat es auch nicht verstanden, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, oder? Nirgends heißt, sie hat es als einzige geblickt. Nein, natürlich nicht. Aber die Liebe war stärker wie der Tod. Und die Liebe und dass sie befreit wurde von diesen sieben Dämonen, das war stärker. Und deswegen konnte sie mit dem Herzen glauben. Aber die Jünger waren ganz einfach enttäuscht von Jesus. Maßlos enttäuscht. Weil sie dachten, er würde Israel erretten aus der Hand der Römer und Israel wiederherstellen. Kommt sogar in der Apostelgeschichte am Anfang. Wann stellst du das Reich Israel wieder her? Und sie dachten, na ja, und wir regieren miteinander das Land. Und später sitzen wir auf den Thronen im Himmel miteinander. Ne? Das waren so ihre Vorstellungen. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was kommt uns? Die waren so enttäuscht und ihre Vorstellungen waren ganz anders, dass ihr Glaube, kann man sagen, fast kaputt gegangen ist. Der Johannes schreibt zwar von einem Glauben und er glaubte, aber der glaubte bloß, dass das Grab leer war, dass der Leichnam nicht mehr da war. Er nicht, weil er das gesehen hat mit den eigenen Augen. Ne? Das war alles. Also es war nicht der übernatürliche Glaube. Und versteht ihr, vielen Christen oder vielen Menschen geht es vielleicht auch so. Denen geht es auch so. Gott hat nicht funktioniert, wie sie es gedacht haben. Wir waren jetzt auf einer Türkei-Reise und dort war unter anderem waren zwei Russlanddeutsche dabei. Und ich merkte auch, wenn man eine Woche miteinander jeden Tag unterwegs ist, lernt man die Leute kennen. Wenn man sensibel ist, merkt man, die Leute haben vielleicht eine Not oder so. Und ich hatte türkische Lukas-Evangelien dabei auf Türkisch und dann auch Johannes-Evangelium, Lukas-Evangelium. Und habe dann immer Gott gefragt, Herr, wem kann ich helfen? Und so war es dann so, dass ich gerade dieser jüngeren Frau, Mitte 30, war alleine im Bus, und dann sprach wirklich Gott zu meinen Gedanken, jetzt holen so ein Evangelium, gib ihr das. Gib ihr dieses Evangelium. Und ich habe das gegeben und dann plötzlich kam die ganze Enttäuschung über Gott raus. Ihr Mann war vor 2,5 Jahren gestorben bei 40 Grad Kälte. Wie das nun ging, kann ich mir ausräumen. Wahrscheinlich vielleicht zu viel getrunken oder was weiß ich. Und gestorben mit 35. Nun ist sie da als eine junge Witwe. Ihre Freunde, viele ihrer Freunde sind einfach kurz weggestorben mit 20 oder so. Und sie war maßlos von Gott enttäuscht. Warum lässt Gott das zu? Und zunächst war ich natürlich baff, was soll ich jetzt sagen? Bei so viel Leiden. Ja, was nützt es Gott nachzufolgen? Man leidet ja nur, hat sie gesagt. Naja, Ich muss ja zugeben, ich habe auch schon viel gelitten. Aber ich konnte ihr trotzdem sagen, Gott ist gut. Ich verstehe nicht, warum dies, warum jenes. Ich will jetzt keine klugen Antworten geben. Das ist auch sinnlos. Wenn jemand so trauert, wenn jemand so enttäuscht ist, dann konnte ich nur sagen, Gott ist gut. Und ich sage es jetzt ganz platt, der Teufel ist schlecht. Weil es sind die dämonischen Mächte. Es ist der Feind, es ist der Satan, der die Leute verführt und sie zu frühem Tod hintreibt. Das stimmt. Das weiß ich sicher. Auch zu Unfällen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine gute Beziehung hat zu Gott. Und in diesem Zuhören, es hat wohl eine gläubige Großmutter gehabt. Die eine war teuflisch, die Großmutter, die andere war göttlich. Beide. Die eine war ganz brutal. Die wollte, hat ihrer Mutter in Unterleib gestaucht, als sie schwanger war mit ihr, damit das Kind abgeht. Die andere war eine ganz Liebe. Aber die Lieben sind dann immer vor den anderen gestorben. Das ist auch so komisch. Kennt ihr das? Einfach Vorstellungen. Und während ich so zuhörte, diese Geschichte, und ich konnte wirklich nicht viel machen, kam der Heilige Geist auf diese Frau mit dem Bus. Könnt ihr euch das vorstellen? Und sie weinte. Es war wohl eine Berührung der Liebe Gottes. Ich habe mich dann ganz diskret zurückgezogen und habe sie mit Gott alleine gelassen. Aber ich habe ihr Material mitgegeben, auch Gott persönlich kennenlernen, und habe gesagt, ja, Gott meint es gut und er möchte helfen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch geht, wo ihr enttäuscht seid von Jesus. Wo ihr sagt, ja, aber, ist total anders gelaufen. Ingeborg und ich, wir können auch ein Liedchen davon singen, dass Dinge anders gelaufen sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Da und da und da. Und man ist maßlos enttäuscht. Aber bitte sei nicht enttäuscht von Jesus. Warum? Ich habe oft auch keine Antwort. Früher dachte ich, ich könnte als Christ alles erklären. Nietzsche, wo? Nein, nichts geht nicht. Man kann es nicht erklären, manches. Aber eins weiß ich, Gott meint es gut. Und so war es dann auch bei Jesus. Und sagt, hey, lass dir dein Herz wieder weich machen. Und dann vertraue Gott. Der Zweifel und der Unglaube muss raus. Und ich bin so froh, dass man sieht, dass Gott eben gnädig ist. Dass Jesus gnädig und barmherzig ist. Dass er den Menschen entgegenkommt. Und er kommt auch dir entgegen. So wie er uns entgegenkommt. Vielleicht bekommen wir nicht schnell eine Antwort. Vielleicht nie in diesem Leben, weiß ich nicht. Aber manches versteht man dann später, stimmt's? Aha, das war dann doch für etwas gut. Wie es dann so schön heißt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Aber wenn man drinsteckt, hat man da seine Zweifel und das ist auch berechtigt. Aber ich möchte es euch wirklich sagen, Gott ist gnädig und barmherzig. Und die Frage ist, was wirst du tun? Ihr seht auch, und das ist auch etwas, was ich jetzt euch noch zum Schluss sagen möchte, wenn man morgens die Gnade hat, früh aufzustehen, ist wirklich Jesus am leichtesten zu finden. Und die Begegnung mit ihm am leichtesten. Wisst ihr warum? Weil, wenn wir dann aufstehen und es ist, was weiß ich, 7, 8 Uhr und der Alltag beginnt, je nachdem, wie unser Alltag abläuft, da hast du so viel anderes im Kopf. Da kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Also mir geht so. In der Nacht ist es oft besser, da aufzustehen. Also, wenn es geht, bitte suche, nimm dir Zeit, suche Gott am Morgen, suche Jesus am Morgen. Die Begegnung schon ganz früh, dass du vielleicht auch etwas liest. Und mach dich auf den Weg, nimm dir da Zeit. Und wenn wir Jesus dann begegnet sind, dann verändert sich was. So wie es auch im Markus-Evangelium dann weitergeht. Und der Schluss wurde dann ab Vers 15 bis 18 noch, möchte ich noch lesen zum Schluss. Und dann sprach Jesus zu ihnen, nachdem sie nun geglaubt haben, dass er wirklich auferstanden ist: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, also Glaube kommt, dann kommt die Taufe, der wird selig werden, also gerettet und glücklich. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen oder in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Wer Jesus begegnet ist, sich dem Heiligen Geist aussetzt, der wird automatisch zu einem, der die frohe Botschaft weitergibt. Und das ist wichtig. Wobei ich euch sagen möchte, ich habe auch jetzt dort auf dieser Reise erlebt, wenn man mit vielen Menschen zusammenkommt, man muss herausfinden, wo die Menschen stehen, um sie abzuholen. Du kannst nicht auf deinem hohen Ross als Christ, als Gläubiger daherreiten und meinen, sag mal, bekehre dich. Das ist ein Quatsch. Sondern es ist wichtig, dass wir die anderen Menschen, egal wo sie im Glauben stehen, auch egal, ob sie anderen Religionen angehören, zum Beispiel hier war ja islamisches Land nun, ne? Es ist wichtig, dass wir die Menschen zunächst, alle Menschen ehren und wertschätzen. Und das ist wichtig. So wie Jesus, der ehrt jeden Menschen, egal wie nahe er Gott ist oder wie weit weg. Er nimmt die Menschen zunächst so an, wie sie sind. Es heißt ja auch, er ist gestorben für uns, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Feinde Gottes waren, ist er für uns gestorben. Wie viel mehr für uns, die wir jetzt Freunde sind. Also, das ist ganz arg wichtig, die totale Annahme des Einzelnen. Unser Busfahrer dort, dachte ich, na ja, Ende 20, junger, dynamischer Mann, dachte ich, ob er wohl Interesse hat an, ja, so ein Teil der Bibel. Und zum Schluss haben wir Trinkgeld gegeben und da habe ich eben das als Lesezeichen reingelegt, das Trinkgeld. Ne? Da habe ich gedacht, das macht sich doch gut, hat er gleich ein Lesezeichen. Ne? Einfach, jeder Einzelne hat einfach seine Wertschätzung ausgedrückt, dass er uns so gut gefahren hat und so weiter. Wir werden weg. Das war noch, ja, da habe ich das denn gegeben, kurz bevor wir da zur letzten Veranstaltung fuhren. Musste er doch bei Rot lang warten. Was hat er gelesen? Das Lukas-Evangelium bei Rot. Ich dachte, mir fallen die Augen aus. Aha. Und so geht es weiter. Man einfach gibt es, aber wir müssen umdenken, dass wir einfach was dabei haben. Und nicht aufdringlich. Sondern wir können nur dann etwas weiter sagen, wenn wir eine Beziehung haben zu den Menschen. Versteht ihr? Nicht von oben herab. Das geht nicht. Und dann können wir weitergeben. Und wenn der Mensch wirklich suchend ist, dann wird er auch Jesus finden. Das sage ich euch. Und auch du, wenn du ihm wirklich begegnen willst, dann wirst du ihm begegnen, wie auch immer. Aber will ich das überhaupt? Ganz tief innerlich oder nur äußerlich. Ich möchte euch Mut machen. Begegnet neu dem Auferstandenen. Bei uns, und das fiel mir gerade vorher ein, und damit will ich enden, uns hat Ingeborg und mich hat Jesus erwischt an einem Ostermorgen. Das soll die letzte Geschichte sein. Schon lange her. Jetzt, wenn ich richtig rechne, 35 Jahre her. Also es war wohl Ostern 1976. Und da waren wir gerade, so starke 5 Jahre gläubig. Aber zu Ostern gingen wir immer in Selbitz, eine Osterfreizeit, weil wir wollten ja mehr die Bibel verstehen und so weiter. Und da gab's eigentlich Osterfrühstück, war natürlich gut. Schon von der Dekoration und von allem. Und dann lag so ein ganz kleines Kärtchen noch da beim Kaffee. Und dieses kleine Kärtchen, heute Wissen wir, was das ist? Das waren sogenannte Verheißungskärtchen, wo ein Wort Gottes draufsteht. Für den Ostermorgen. Und ich nehme mein Kärtchen, drehe es um und werde blass. Was steht da dran? Da stand drauf, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Oh, habe ich gedacht, jetzt ist soweit. Jetzt ist soweit. Na, oh, und dann sage ich, Ingeborg, guck mal, was ich habe. Was machen wir jetzt? Das war schwierig, ne? War eine ziemlich schwierige Situation. Was machen wir jetzt? Naja, haben wir gesagt, ein kleines Kind hatten wir auch noch dabei, Michaela und Melanie war wohl noch im Bauch dabei. Auf jeden Fall, was machen wir? Und dann haben wir erstmal gefrühstückt und dann haben wir gesagt, also jetzt gehen wir mal an eine Kapelle hoch. Dann sagen wir also, okay, hat keinen Wert, entweder ganz oder gar nicht, haben wir uns hingekniet und haben gesagt, also, wir zwei lassen uns senden, egal ob ich einen Lehrerberuf jetzt aufgeben muss oder was anderes, egal, ich will jetzt ein Bote Jesus sein. Aber wir haben dann gleich weitergeredet, haben gesagt, aber Jesus, wir machen nichts, sondern jetzt wollen wir sehen mal was du kannst, was du machst. Und dann haben wir uns im Gottesdienst reingesetzt und so weiter. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wo Jesus uns wohl hinsendet. Vielleicht nach Afrika, Nordpol oder China oder wo auch immer. Lateinamerika. All diese Sachen waren schwierig, weil sprachbegabt war ich noch nie. Und von daher diese Dinge. Aber wir haben gesagt, gut, wo du uns hinsendest, tun wir. Und dann war die Osterpredigt war zu Ende. Und dann sagte er doch, hat schon alles zugeschlagen, so wie ich jetzt auch. Und jetzt sage ich euch, die ihr hier im Raum sind, die ihr den Auferstandenen erlebt habt, geht zurück in eure Heimatstadt und verkündigt den Auferstandenen. Das war's. Und da haben wir den Auftrag gekriegt für Weinstadt. Und dann kamen die ersten Leute zum Glauben danach. Die Grundlage der ganzen Gemeinde und alles, was war. Und so wünsche ich euch auch so eine Begegnung. Also, es kann heiß werden, wenn ihr Jesus begegnet. Es kann ein neuer Auftrag sein. Dann sagt einfach ja, aber tut nichts. Denn er ist wirklich, er kann das souverän machen. Wir können nichts machen, aber wir können uns ihm zur Verfügung stellen. Und darum geht's, dass wir den Auferstandenen verkündigt. Und da wünsche ich euch Gelingen, Gottes Beistand und starke Begegnungen mit Jesus Christus und dass er in der Kraft des Heiligen Geistes vorangeht. Und seid entspannt, der Herr tut's, wenn ihr es wollt. Amen. Wollen wir aufstehen und beten noch? Ja. Jesus Christus, du bist der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und du sagst, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Herr, und wir selber geben in unseren Herzen, in unserem Inneren dir jetzt Antwort, ob wir dich von ganzem Herzen suchen werden und wollen. Ob wir dir begegnen wollen. Du bist bereit, unser Leben zu verändern durch deinen Geist. Und ich bitte dich, dass jeder in diesem Raum dir, dem Auferstandenen, begegnet und erfährt, dass dein Blut, Jesus, uns reinigt von allen Sünden und dass es stimmt, was du sagst. Siehe, ich mache alles neu. Herr, und so danke ich dir, dass du uns belebst, diese Gemeinde belebst und dass die frohe Botschaft von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und dem Ausgießen des Heiligen Geistes auch heute noch gilt. Und so segne ich euch im Namen Jesu mit diesen neuen Erfahrungen, mit diesen neuen Begegnungen mit Jesus. Denn er sagt euch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und diese Frucht bleibe. Seid gesegnet in dem Namen Jesu. Amen.